Hi, auch nochmal von mir von vorne hier. Sehr cool, dass so viele Leute hier sind, dass der Raum so gefüllt ist. Ich hatte sogar das Gefühl, dass beim Singen das lauter war. Also echt sehr, sehr cool. Bei der Vorbereitung des Themas ist mir so aufgefallen, dass heute ja so die erste Jugendstunde ist, die die neuen Jugendlichen, also nicht mehr die Teens, so als richtige Jugendstunde miterleben. Jetzt ist da natürlich Druck drauf für mich, ne? Nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie denkt, ja, wenn das so die Themen sind, dann brauche ich auch nicht mehr zu kommen oder so. Ich hoffe, dass es nicht so ist, sondern dass wir alle was daraus mitnehmen können heute. Und bevor ich anfange, würde ich gerne nochmal beten. Wir können einfach sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt gemeinsam in dein Wort schauen dürfen. Ich bitte dich dafür, dass wir was daraus mitnehmen können, dass du mich befähigst, dass du mir Ruhe gibst und dass wir einfach gestärkt hier rausgehen können aus dem Thema heute, aus dem Abend. Dafür möchte ich bitten. Amen. Ich weiß nicht, wie ihr gerade so drauf seid, ob ihr Hunger habt oder nicht, ob ihr vielleicht Lust hättet auf so ein kleines Dessert oder so. Aber ich möchte gerne mit ein paar Bildern starten heute. Und ich weiß nicht, ob ihr gerne Magnum-Eis isst oder nicht. Genau, da ist das Bild schon drin. Typisch ist das ja mit diesen ganz normalen Mandelstücken da, mit Schokolade überzogen am Stiel. Und vor ein paar Jahren haben sie sich mal gedacht, dass die eine neue Variation davon rausbringen, eine neue Kollektion. Und das war genau diese Kollektion hier. Ne? Also ich weiß nicht, ob man es so Eissorten-Kollektion sagt, eher so ein Modebegriff, glaube ich. Aber auf jeden Fall haben die sich gedacht, dass die so eine Limited Edition davon rausbringen und haben die Magnum Sünden genannt. Und das waren diese 7 Varianten hier. Ne? Ihr könnt das ja lesen. Neid, Völlerei, Wollust, Faulheit, Habgier, Eitelkeit und Rache. Und genau, das war die Limited Edition von denen, die überschrieben haben mit dem Begriff 7 Sünden. Dann kannst du einmal das nächste Bild reinmachen. Genau, das ist ein anderes Produkt. An die Werbung kann sich wahrscheinlich auch kein Mensch von uns erinnern. Ich kannte die auch nicht. Ich habe das nur nachher gefunden, als ich mal im Internet danach geschaut habe. Das ist so ein Pudding von Dr. Edgar. Und das ist eigentlich so eine Werbung, wo so ein Video dabei ist. Und da sind so ein paar Nonnen, die da gerade irgendwo im Garten sitzen. Und dann essen die diesen Pudding da. Und dann sagt eine von den Nonnen zu der anderen so, ja, ist das nicht eigentlich Sünde, was wir hier machen? Ne? Und dann ist so der Claim von diesem Pudding, nee, das ist keine Sünde, das schmeckt nur so. Also von wegen so, ja, der Geschmack ist mega gut, 0,1% Fett. Wenn ihr euch bewusst ernähren wollt, wenn ihr irgendwie abnehmen wollt oder sowas, dann ist genau diesen Pudding, schmeckt zwar sündhaft, ist aber nicht so. Und noch ein letztes Bild habe ich mitgenommen, genau. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten von uns, ne? Amicelli. Das ist auch so ein Schokoladending. Und da hatten die mal den Claim, Amicelli, die kleine Sünde zum Nachtisch. Und mir ist so aufgefallen, dass ganz häufig irgendwie in unserer Gesellschaft dieser Begriff Sünde anders benutzt wird, als wir das kennen. Also jetzt hier ganz häufig im Kontext von Schokolade, von Nachtischen oder so. Aber ich glaube auch, dass wir das in anderen Kontexten finden, so Modesünde oder sowas haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Und ich glaube, so langsam wird hier jedem klar geworden sein, worüber ich heute reden möchte, was das Thema heute ist. Und zwar lautet das Thema heute Sünde. Darüber möchten wir heute nachdenken. Und ich weiß nicht, was diese Bilder, diese Werbesprüche mit euch gemacht haben, als ihr das gehört habt, als ihr das gesehen habt. Ob euch das irgendwie ein unangenehmes Gefühl gibt, wenn ihr sowas hört, wenn ihr Sünde im Zusammenhang mit Schokolade hört oder so. Ob euch das ein komisches Gefühl gibt, ein unangenehmes Gefühl, oder ob ihr vielleicht sogar eher davon angesprochen seid, ob ihr euch jetzt so denkt, so ja, jetzt hätte ich wirklich Bock auf so einen Magnum-Eis oder so, keine Ahnung, was das mit euch macht. Aber ich hatte schon vorher, bevor ich mich darauf vorbereitet habe, immer irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn man so das Wort Sünde im Zusammenhang mit sowas hört. Also mit Schokolade oder mit solchen Sachen, die eigentlich für mich in meinem Kopf eigentlich gar nichts mit Sünde zu tun haben. Und jetzt nach der Vorbereitung ist dieses Gefühl sogar noch stärker bei mir geworden, dass ich das echt komisch finde und dass ich finde, dass das eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Also Sünde und so eine Kleinigkeit, das war in meinem Kopf nie so, dass das passt, und ich hoffe, dass das durch dieses Thema heute, dass ich das irgendwie so ein bisschen rüberbringen kann, warum ich glaube, dass das nicht passt, und dass ich uns wieder sensibel dafür machen kann, was dieser Begriff eigentlich bedeutet und was er für uns als Christen hoffentlich bedeuten sollte. Genau. Warum ist das so? Also zuerst wollen wir uns gemeinsam anschauen, was es bedeutet, was Sünde überhaupt ist. Also wir verbinden jetzt, wie gerade eben schon angedeutet, in unserer Gesellschaft irgendwie Dinge damit, die Kleinigkeiten sind, die eigentlich nicht unbedingt erlaubt sind, die vielleicht nicht gut sind, aber die auch nicht so wirklich schlimm sind. Irgendwie Essen nach 20 Uhr ist eine kleine Sünde. Ich weiß, ich sollte das eigentlich nicht tun, aber ich mache es trotzdem, das ist irgendwie eine Sünde. So. Aber was bedeutet das wirklich? Und wir wollen zusammen in die Bibel schauen und schauen, wie die Bibel Sünde definiert und was Sünde laut der Bibel ist. Und wenn ihr euch nur so ein bisschen mal mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt habt, wenn ihr vielleicht mal in die Kinderstunde gegangen seid oder so, dann werdet ihr wissen, dass diese Welt eigentlich nicht von Anfang an mit der Sünde geplagt war. Also als Gott die Erde gemacht hat, dann war das nicht so, dass er die Sünde mit erschaffen hat, sondern am Anfang war die Erde eigentlich sündlos. Und so hat Gott sich die Welt eigentlich gedacht. Und am Anfang gab es diese Sünde, gab es überhaupt nicht. Gott gab Adam und Eva am Anfang eine Regel mit, einen Auftrag, an den sie sich halten sollten. Und um diese Stelle wollen wir jetzt einmal gemeinsam schauen und ihr könnt eure Bibeln aufschlagen. Und zwar 1. Mose 2, direkt zum Anfang der Bibel. 1. Mose 2, Vers 15 bis 17. Ich lese das einmal vor. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also Gott macht hier den Garten Eden und er gibt Adam und Eva hier ein Gesetz mit an die Hand, an das sie sich halten sollten. Und dieses Gesetz war eigentlich nur, ihr dürft nicht von diesem Baum essen. Ne? Also es ist jetzt soweit nichts Neues für uns, wir kennen das. Alles andere durften sie tun und das war das Einzige, was sie nicht tun sollten, das war die einzige Regel. Ne? Und ich glaube, wir kennen auch alle den Ausgang von dieser Geschichte. Wir wissen, wie das ausgeht. Und wir wissen ganz genau, dass Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben. Und dass diese Geschichte dann als Sündenfall für uns bekannt ist, oder? Also den Begriff Sündenfall haben wir alle schon mal gehört. Und das ist genau diese Geschichte. Und diese Tat der beiden war dann dementsprechend auch die erste Sünde, wodurch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und die Menschheit hat seitdem mit Sünde zu kämpfen. Und ich glaube, dass wir anhand dieser Geschichte, an dem Verhalten von Adam und Eva, ganz klar sehen und definieren können, was Sünde überhaupt ist und was Sünde wirklich bedeutet. Was sehen wir hier? Was machen Adam und Eva hier falsch? Ist es falsch, wirklich Früchte zu essen? Also ich glaube, keiner wird den Schluss aus dieser Geschichte ziehen, dass Sünde bedeutet, irgendwelche Früchte zu essen, sondern was macht die Sünde aus? Die Sünde ist, dass sie gegen die Regel verstoßen haben, die Gott ihnen gegeben hat. Und genau das ist eigentlich auch die Definition von Sünde, dass wir gegen Regeln verstoßen, die Gott uns aufgibt. Gott gibt ihnen hier die Regel, ihr sollt nicht von der Frucht essen, sie machen es trotzdem und damit ist die Sünde in die Welt gekommen und seitdem gibt es Sünde auf der Welt. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, mal zu schauen, wie die Welt Sünde definiert und habe dafür in den Duden geschaut, da mal nach dem Begriff Sünde gesucht und die beschreiben das eigentlich ganz genau. Also laut dem Duden ist Sünde die Übertretung eines göttlichen Gebots und das ist ja eigentlich genau das, was wir anhand dieser Geschichte gesehen haben und was wir gerade eben rausgearbeitet haben. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass im griechischen Text an dieser Stelle das Wort Hamartia gebraucht wird für das Wort Sünde. Und wenn man das Wort wörtlich übersetzt auf Deutsch, dann heißt dieses Wort Hamartia eigentlich so viel wie Zielverfehlung. Und das ist das gleiche Wort, das die damals bei den Olympischen Spielen und wenn die da ihre Turniere veranstaltet haben, beim Bogenschießen gebraucht haben. Also die haben Bogenschießen gemacht, die haben versucht, diese Zielscheibe zu treffen und sobald die ein bisschen abgewichen sind, dann haben die das Ziel verfehlt und das haben die dann als diese Hamartia bezeichnet und sozusagen als diese Sünde, ne? Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr passendes Bild für uns auch als Christen, weil Gott gibt uns sozusagen eine Zielscheibe. Gott gibt uns Regeln und sagt uns, wie wir uns verhalten sollen. Und wenn wir von diesem Ziel abweichen, von dem, was uns Gott uns eigentlich gibt, dann haben wir unser Ziel verfehlt und dann sündigen wir. Genau. Und das ist halt eben die Sünde. Und stellt euch jetzt mal vor, dass ihr noch nie was von Sünde gehört habt davor. Also das wäre jetzt das Erste, ihr habt davon noch nie was davon gehört und das wäre jetzt das Erste, was ihr zu diesem Thema gehört hättet. Und ihr werdet Christ und hört dann genau das und ich würde gerne mal wissen, was eure Reaktion darauf wäre. Also ich habe mir die Frage gestellt, wenn das wirklich das Erste wäre, was ich von Sünde hören würde, was ich gerade eben gesagt habe, wie wäre meine Reaktion darauf? Und ich bin irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass ich wahrscheinlich so darauf reagieren würde, dass ich mich fragen würde, okay, ich bin jetzt Christ und ich möchte ja eigentlich so leben, wie Gott es von mir möchte. Und ich will nicht mehr sündigen, dann brauche ich ja jetzt eigentlich nur noch eine Liste von Geboten, von Gesetzen, an die ich mich halten kann, weil ich ja gerade eben gelernt habe, dass Sünde genau das bedeutet, dass ich gegen diese Gesetze verstoße. Also brauche ich jetzt eigentlich nur noch eine Liste, die ich abarbeiten kann, an die ich mich halten kann, um nicht mehr zu sündigen, weil dafür muss ich ja erstmal wissen, was Sünde überhaupt ist, was Gott von mir möchte. Ich hoffe, ihr könnt diesem Gedankengang so ein bisschen folgen und vielleicht denken ja auch die ein oder anderen jetzt schon genau an diese Liste, weil Gott damals ja wirklich so gehandelt hat. Also diese Liste gibt es ja und wir kennen alle die 10 Gebote. Und Gott sagte Mose damals ganz klar, wie er sich das Leben von den Israeliten damals vorgestellt hat. Also er gibt ihnen die 10 Gebote mit an die Hand und gibt ihnen damit Regeln auf, wie er sich den Wandel von den Menschen damals, von dem Volk Israel damals vorstellt. Und wenn man das jetzt überträgt auf uns heute, dann könnte man ja eigentlich zu dem Schluss kommen, wir müssen eigentlich nur noch diese 10 Gebote einhalten und dann sündigen wir eigentlich nicht mehr, oder? Aber ich glaube, dass wir uns das nicht so einfach machen können und dass Sünde mehr ist, als nur die 10 Gebote und diese zu halten. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, was Sünde wirklich ist und ob ihr vielleicht schon mal die Frage gehört habt, was mit den Menschen ist, die vielleicht irgendwo im Busch zum Glauben kommen und gar nicht lesen können und das noch nie gehört haben von den 10 Geboten. Oder was mit den Menschen ist, die vor den 10 Geboten gelebt haben. Also es gab ja auch Menschen, die gelebt haben, bevor die 10 Gebote überhaupt gegeben wurden. Und was ist mit den Menschen? Konnten die nicht sündigen oder gab es da noch gar keine Sünde? Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ich glaube, jedem von uns ist bewusst, dass es auch schon vorher Sünde gab und dass auch Menschen, die irgendwo im Busch leben, eigentlich sündigen können, auch wenn sie gar nicht genau wissen, was die 10 Gebote sind und sie die noch nie gelesen haben. Und deshalb finde ich es spannend zu klären, was Sünde dann ist. Und wir wollen jetzt noch einmal eine Stelle aufschlagen, um das hoffentlich einfach einmal wirklich klären zu können, was Sünde ist. Und dafür könnt ihr Römer aufschlagen. Römer 2, Vers 12. Römer 2, Vers 12 bis Vers 16 lese ich vor, weil er da genau auf diese Sache eingeht. Wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Und wenn die sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben steht. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Das ist jetzt vielleicht eine ein bisschen freiere Übersetzung, die sich vielleicht für die Leser von Schlachter oder Elberfelder Bibeln so ein bisschen komisch anhört. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, auch mal in solche Übersetzungen reinzuschauen, weil ich finde, dann hört man nochmal anders hin, wenn das nicht so dieser klassische Wortlaut ist, den man sonst immer so liest. Und ich finde, dass es eigentlich da ganz deutlich wird. Und für mich ist der Schlüssel aus diesem Text, aus diesem Abschnitt, der Vers 15. Und ich lese ihn einfach nochmal vor und ihr könnt nochmal zuhören. Da steht nämlich, ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Was sagt uns Paulus hier? Er sagt uns hier eigentlich, dass es bei der Sünde nicht darauf ankommt, ob wir die Gebote Gottes kennen oder nicht, ob wir die 10 Gebote vorher schon mal gelesen haben oder nicht, oder ob wir davon noch nie was gehört haben, weil er uns sagt, dass in uns Menschen eigentlich ein Gewissen hineingelegt wurde. Ein Gefühl dafür, dass wenn wir sündigen, dass wir uns dabei schlecht fühlen, dass wir eigentlich ganz genau wissen, dass wir gerade irgendwas gemacht haben, was nicht richtig war und was verkehrt ist eigentlich. Und wenn man sich zum Beispiel Kinder anschaut, dann sieht man das noch viel, viel deutlicher als bei uns Erwachsenen. Also wenn du ein Kind fragst, hast du gerade eben eine Süßigkeit gegessen, es lügt dich an, da kannst du das Kind eigentlich danach beurteilen, beziehungsweise du kannst es ihm ansehen, dass es ihm gerade eigentlich unangenehm ist. Also dass es eigentlich weiß, dass es irgendwas Schlechtes gerade eben gemacht hat und es versucht, das irgendwie zu unterdrücken. Und je älter wir werden, desto besser werden wir da drin, genau dieses Gewissen, was eigentlich in uns reingelegt wurde, zu unterdrücken. Und wir versuchen das zu überspielen, aber eigentlich wissen wir ganz, ganz tief in uns drin, dass wir gerade eben etwas Falsches gemacht haben. Aber genau diese Gefahr von dem Gewissen, das abzustumpfen, genau diese Gefahr kennt die Bibel auch. Und ich möchte gerne einen Vers nochmal vorlesen, wo genau diese Gefahr aufgegriffen wird. Wo Paulus darüber schreibt, ihr müsst das nicht mit aufschlagen, das sind nur zwei Verse, die ich einmal vorlesen werde. Aber in Epheser 4 spricht er genau diesen Punkt an. Epheser 4, Vers 18 bis 19. Hört einfach zu. Da steht, sie sind geistlich blind und haben ihr Gewissen abgestumpft, sodass sie sinnlos leben. Sie haben sich der Ausschweifung ergeben und betreiben jede Art von unreinem Tun mit Gier. Also Paulus sagt hier, man kann sein Gewissen abstumpfen. Und das ist genau das, was ich gerade eben versucht habe, mit diesem Bild von dem Kind und mit uns heute deutlich zu machen. Es ist möglich, dass man dieses Gefühl, was eigentlich in uns hineingelegt ist, so häufig unterdrückt und dagegen anarbeitet, dass man diesen Zustand von, ich habe gerade eben etwas Falsches gemacht, ich habe gerade eben eigentlich gesündigt, der eigentlich in uns reingelegt wurde, gar nicht mehr wahrnimmt. Und das ist ein wirklich gefährlicher Zustand, wenn man da so abstumpft. Aber in Römer steht ja auch, dass Gott diejenigen, die seine Gesetze kennen und die seine Gebote kennen, auch danach richten wird, oder? Also in Vers 12 lesen wir ganz genau, und wenn die sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden. Und wenn man sich das eigentlich mal so bewusst macht, dann finde ich, ist das ein Vers, der einem eigentlich echt Angst machen kann, oder? Also wir werden hier angesprochen, weil wir ja eigentlich ganz klar die Leute sind, die seine Gesetze kennen, oder? Also ich glaube, keiner von uns hier hat noch nie was von den 10 Geboten gehört, sondern wir kennen diese Gebote ganz genau. Und trotzdem, wenn wir in unser Leben schauen, finden wir Situationen, in denen wir sündigen. Also selbst wenn wir uns jetzt unseren heutigen Tag irgendwie anschauen, werden uns bestimmt Dinge einfallen, wo wir zumindest in Gedanken irgendwas gemacht haben, was eigentlich den Gesetzen Gottes widersprochen hat. Wo wir gesündigt haben, und das ist bei mir im Leben der Fall und bei euch wahrscheinlich auch, und ich bin echt froh, dass Römer und übertragend gesehen dadurch ja auch Gott nicht an dieser Stelle stehen bleibt. Dass das nicht das letztendliche Urteil für uns ist, sondern dass wir ein Kapitel weiter lesen, in Kapitel 3, Vers 19, wie es damit nämlich weitergeht. 3, Vers 19 lese ich einmal vor, Römer. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch von ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also ich finde das allgemein richtig cool, wie Römer, wie der Brief aufgebaut ist. Also wenn ihr Lust habt, mal einen Brief zu studieren, dann macht das echt mit Römer, weil das echt chronologisch richtig gut das Evangelium uns deutlich macht. Und wir sehen hier, dass das Gesetz eigentlich dafür da ist, um uns zu zeigen, dass wir sündigen. Um uns zu zeigen, dass wir sündig sind, dafür ist uns das Gesetz gegeben. Paulus schreibt hier zur Erkenntnis der Sünde. Und das ist eigentlich der Sinn des Gesetzes. Dass wir erkennen, wir können uns von uns aus gar nicht daran halten. Und dafür sind uns die Gesetze gegeben. Dieser Teil war jetzt vielleicht ein bisschen trocken mit der Definition, um zu klären, was Sünde überhaupt ist. Aber ich hoffe, dass wir jetzt ein Gefühl dafür bekommen haben, dass Sünde nicht einfach nur irgendwie ein Schwarz-Weiß-Denken ist, sich an Gesetze zu halten oder an Gebote zu halten. Und vielleicht fragst du dich jetzt aber, okay, also Sünde ist irgendwie etwas, was immer negativ assoziiert ist. Also selbst in diesen Werbebildern, die ich gerade eben gezeigt habe, ist Sünde ja eigentlich etwas, was keiner als etwas Positives bezeichnen würde. Also jetzt im Beispiel Schokolade, dann sind sich die Menschen eigentlich dessen bewusst, dass es eigentlich dick macht oder dass es eigentlich ungesund für mich ist. Ich sollte das eigentlich nicht machen, ich mache es trotzdem und das ist dann sozusagen diese kleine Sünde. Oder um im Beispiel von der Mode zu bleiben, das ich genannt habe, man kombiniert vielleicht irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen. Es ist immer was Negatives. Also Sünde ist eigentlich für keinen etwas Positives. Und wenn man das auf diesen Kontext vom Glauben überträgt, dann könnte man ja jetzt zu dem Schluss kommen, Sünde ist ja eigentlich immer etwas Negatives. Und dennoch gibt es so viele Menschen, die ich kenne, die sündigen, und denen es scheinbar trotzdem mega gut geht. Also, wenn Sünde doch so schlecht ist, wie kann es sein, dass so viele Menschen, die sündigen, dass es denen trotzdem nicht schlecht geht? Und man kann zu der Frage kommen, ob Sünde denn hier auf der Erde überhaupt gar keine Konsequenzen hat oder ob es überhaupt gar keine Konsequenzen hat. Und das ist jetzt der zweite Punkt meines Themas, wo ich so ein bisschen auf die Konsequenzen von Sünde eingehen möchte. Weil genau diese Frage, glaube ich, kann man sich stellen und die hat sich auch die Bibel gestellt, beziehungsweise ein Psalmist aus der Bibel, der heißt Asaph oder Asaph und der hat sich in seiner Umwelt umgeschaut, beziehungsweise seinen Mitmenschen angeschaut und hat sich gefragt, warum lebe ich überhaupt so, wie ich lebe? Also er hat versucht, gottesfürchtig zu leben, er hat versucht, sich an die Gesetze zu halten, er hat versucht, nicht zu sündigen und er schaut sich seine Mitmenschen an und er sieht, die versuchen das gar nicht, die sündigen einfach, die machen, was die wollen und scheinbar geht es denen mega gut. Also warum strenge ich mich überhaupt an? Bestraft Gott die Sünden denn überhaupt nicht? Und ihr könnt einmal Psalm 73 aufschlagen, weil er da genau darauf eingeht in diesem Psalm. Der ganze Psalm geht eigentlich darum, aber ich möchte gerne Vers 13 vorlesen. Da steht nämlich, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Da ist genau das, was ich gerade eben beschrieben habe. Ne? Er sagt, ich versuche mich daran zu halten, an die Gebote, aber ich sehe darin einfach überhaupt gar keinen Vorteil. Was bringt mir das, wenn ich versuche, mich heilig zu halten, wenn ich versuche, mich an die Gesetze zu halten und nicht zu sündigen? Das bringt mir einfach gar nichts. Mein Leben ist viel, viel schlechter als von den Menschen, die das gar nicht versuchen. Aber auch hier bleibt der Psalmist nicht stehen oder bleibt Gott nicht stehen, sondern er schreibt in Vers 19 sein Fazit. Und das ist ein echt interessantes Fazit, weil das ganz entgegen ist von dem, was er davor eigentlich schreibt. Also sein Fazit ist in Vers 19, im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Also Asaph kommt zu dem Schluss, es kann sein, dass es den Menschen hier auf der Welt besser geht, auch wenn sie sich gar nicht an die Gebote Gottes halten. Es kann sein, dass Gott hier auf der Welt die Sünde nicht bestraft. Aber was auf keinen Fall sein kann, ist, dass Sünde ungestraft bleibt. Und genau dieses Fazit zieht Asaph hier. Und er kommt zu dem Schluss, dass Sünden immer Konsequenzen haben. Und spätestens dann, wenn wir im Gericht vor Gott stehen werden und uns für unsere Taten hier auf der Welt verantworten müssen, spätestens dann haben Sünden Konsequenzen. Und zu diesem Schluss kommt er und kommt zu dem Schluss, zu sagen, okay, es macht doch Sinn, so zu leben, wie Gott es von mir möchte, weil auf kurz oder lang haben Sünden Konsequenzen, spätestens dann, wenn ich vor meinem Schöpfer stehe und mich dafür rechtfertigen muss, was ich hier gemacht habe. Und dennoch bin ich der Meinung und glaube, dass man auch ganz logisch sehen kann, dass Sünden auch Auswirkungen hier auf der Erde schon haben. Dass es auch hier auf der Erde nicht völlig ohne Konsequenzen bleiben kann, wenn wir sündigen. Und wie gesagt, glaube ich, dass es auch total logisch ist, wenn man bedenkt, dass Gott eigentlich unser Schöpfer ist und uns Menschen erschaffen hat und uns durch sein Wort eigentlich eine Bedienungsanleitung mit an die Hand gibt und uns sagt, wie wir uns verhalten sollen und uns zeigt, wie wir eigentlich am besten funktionieren, dann ist es voll logisch, dass wenn wir uns von diesem Ziel entfernen, dass das auch hier auf der Erde schon Konsequenzen haben wird. Wenn wir uns zum Beispiel in eine Firma vorstellen, die ein Gerät herstellt und eine Bedienungsanleitung mit zu dem Gerät packt, dann ist es klar, dass wenn irgendein Typ, der das kauft, sich nicht an diese Bedienungsanleitung hält, sondern das Gerät irgendwie komplett anders verwendet, dass das Konsequenzen haben wird und dass es dem Gerät nicht gut tun wird, weil es einfach nicht so handelt, wie es eigentlich gedacht ist. Und ich glaube, genauso ist es auch mit uns Menschen. Wenn wir uns dafür entscheiden, nicht so zu leben, wie Gott, der Schöpfer, sich das eigentlich für uns gedacht hat und wie er sich das vorgestellt hat, wie ein Leben hier auf der Erde eigentlich aussehen soll, dann wird das auch Auswirkungen hier auf der Erde haben. Zum Beispiel in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben. Wenn wir uns jetzt das beispielhaft anschauen, am Beispiel von Lügen, dann gibt uns Gott hier die Anweisung mit an die Hand, wie wir eigentlich am besten mit unseren Mitmenschen funktionieren. Und zwar, wenn wir unsere Mitmenschen nicht anlügen. Also wenn ich jetzt einen Freund habe, mit dem ich mich mega gut verstehe, aber ich lüge ihn in jedem zweiten Satz an, dann kann das der Beziehung einfach nicht gut tun, weil wir da unser das Vertrauen innerhalb dieser Beziehung einfach zerstören. Und das wird Auswirkungen auf unsere Beziehung haben. Wenn Gott uns das Gebot mit an die Hand gibt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und du hältst dich einfach überhaupt nicht daran, was die dir sagen, dann wird das Auswirkungen auf deine Beziehung auch hier schon auf der Erde haben. Also das sehen wir einfach ganz logisch, dass es einfach der Sünde auch schlecht ist, schon hier auf der Erde. Aber selbst wenn das für uns irgendwie nicht total logisch ist, hat Sünde schlussendlich genau diese Konsequenz für unsere geistliche Beziehung mit unserem Vater. Und da können wir uns ganz, ganz sicher sein. Und ich lese nochmal einen Vers von Jesaja 59, Vers 2. Ihr könnt es mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Jesaja 59, Vers 2, da steht: Aber eure Missetaten scheiden euch vor eurem Gott, von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr euch nicht hört. Also die Situation hier ist, dass das Volk voll die Schwierigkeiten hat gerade. Also sie schreien zu Gott, sie bitten darum, dass Gott sie erhört, und Gott sagt hier, beziehungsweise Jesaja sagt hier, Gott kann euch nicht erhören, weil eure Sünde im Weg steht. Und das ist eine Konsequenz von Sünde, die auf jeden Fall als Auswirkung zu nennen ist, dass Gott sein Angesicht hier von den Anliegen der Menschen verbirgt, weil Gott nicht mit Sünde in Kontakt treten kann. Also Sünde schafft immer Trennung mit Gott, weil Gott einfach heilig ist. Und das passt nicht zusammen mit der Sünde. Gott ist ein heiliger Gott und das ist nicht in Einklang zu bringen mit der Sünde. Und deshalb sehen wir genau diesen Punkt hier. Also Gott kann keinen Kontakt mit den Menschen da haben. Er kann sie nicht erhören, weil er nicht in Kontakt treten kann mit Sünde. Und das sehen wir sogar in seinem eigenen Sohn, beziehungsweise daran, dass er seinen eigenen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Und als er dann am Kreuz hing, kennen wir ja diese berühmten Worte von Jesus, als er da am Kreuz hing und gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst vor seinem eigenen Sohn hat er da keinen Halt gemacht. Als die Sünde dann auf ihm lag, war da eine Trennung zwischen den beiden, die er nicht überbrücken konnte, weil er einfach heilig ist und die Sünde die Gemeinschaft gestört hat. Und selbst vor Jesus hat er da keinen Halt gemacht. Genau das haben wir ja gesehen, als wir jetzt hier vor kurzem mit der Jugend Lukas zu Ende gemacht haben. Da schließt das ja sozusagen mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung. Und da haben wir das gesehen. Ne? Und wie kommen wir jetzt aus dieser ganzen Sache raus? Und damit möchte ich so langsam zum Ende des Themas kommen. Wie schaffen wir es, diese Sünde zu umgehen, beziehungsweise wieder in Gemeinschaft mit unserem Vater zu treten, diesen Keil, den die Sünde eigentlich in die Beziehung gehauen hat, wieder rauszuziehen, um wieder zu unserem Vater zu kommen. Und dafür könnt ihr gerne noch eine letzte Stelle aufschlagen. Ich habe das Gefühl, dass heute echt irgendwie ein paar Stellen dabei waren, wo ihr mit aufschlagen könntet. Aber ihr könnt es noch ein letztes Mal machen. 1. Korinther 15, Vers 3. Da steht, denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift. Also Gott hat die Sünde so sehr gehasst, dass er seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn, auf diese Erde gegeben hat, damit wir diesen Keil, den ich gerade eben beschrieben habe, den die Sünde in die Beziehung mit unserem Vater, mit Gott getrieben hat, dass er rausgezogen werden kann. Also Jesus ist sozusagen die Brücke über diesen Keil, um wieder in Beziehung treten zu können. Und ich hoffe, dass ich durch dieses Thema so ein bisschen diese Dringlichkeit rüberbringen konnte. Also, dass Sünde keine Kleinigkeit ist, wie das in diesen Werbeanzeigen da eben gezeigt wurde, wo du so ein bisschen zu viele Kalorien isst und du vielleicht lieber den Light-Pudding essen solltest, um nicht zu sündigen. Ich hoffe, dass ich rüberbringen konnte, dass Sünde das eben nicht ist, sondern dass Sünde eine wirklich ernste Sache ist, die uns auf kurz oder lang einfach zerstören wird und mit der es nicht zu spaßen ist und die auf jeden Fall alle Male unsere Beziehung zu Gott zerstört und die von Gott sogar so sehr gehasst ist, dass er bereit dafür war, seinen einzigen Sohn auf diese Welt zu geben. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich echt wieder neu lernen muss, diese Sünde genauso zu hassen oder eingehen, sondern mir bewusst zu machen, was Sünde für Gott bedeutet und was das im Umkehrschluss für mich bedeutet als sein Kind. Und genau, in Psalm 5, Vers 5, das müsst ihr nicht mit aufschlagen, da steht nämlich, Denn dir, Gott, gefällt keine Gottlosigkeit. Die Gottlosen dürfen nicht in deiner Nähe sein. Gott kann mit Sünde einfach nicht. Und deshalb möchte ich jetzt abschließen mit einem letzten Vers, den wahrscheinlich die meisten von euch sogar auswendig können. Und zwar steht da in 1. Johannes 1, Vers 9. Da steht, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott gibt uns einen Ausweg.